Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. Ja, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ist das schön. Oh, ist das wunderschön.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und guck mal hier. Und guck
oh.
Ja.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen.
Wisst ihr, was das gerade war?
Nee, woher sollen die das wissen? Die können ja nicht gucken.
Ach, Mann.
Ne?
Ja.
Nee.
Nein,
so,
können
also,
sie nicht.
Können sie nicht.
Das war unser Blitz von Schleswig.
Ja, sie das, redet von mir.
Ja, der sportlich gestählte Psychologe aus dem Fernsehen.
So, ach so, oh danke.
Ja.
Ja, Leute, es wird früh hell.
Hat man Sabbel.
Also
ja, natürlich. Und deshalb muss er ja schon früh morgens draußen spielen.
Ja.
Der ist schon ums Noor gehottet, also ist schon durch den Wald gerannt.
Mhm.
Und hat auf dem Rückweg Pflanzen beschädigt.
Pflanzen beschädigt? Nein, nicht beschädigt, sondern für meine Liebste habe ich, Leute, es gibt Frischen, es gibt Flieder.
Und den habe ich eben gerochen.
Und Annika liebt Flieder. Und das ist jetzt der erste Flieder, den ich gemobst habe. Nicht richtig, wirklich, ich darf es. Also das ist wirklich
das
nicht Naturschutz.
Welche?
Und das war ist alles, also alles in Ordnung.
Das hing auch richtig auf die Straße, hast du gesagt.
So,
das wäre sowieso abgefahren worden.
So.
Also,
und
da haben so ein paar Zweiglein mitgebracht. Die sind so wunderschön. Ne?
Ja.
Wenn man sich Flieder mal wirklich dicht anguckt, diese wunderhübschen kleinen viereckigen Blütchen so, also entzücken und dieser Duft.
Ja.
Und das ist so ein zartes Lila.
Ja.
Und
Ja, ich habe die ja gestern schon gesehen und habe gedacht, okay, also das, ich habe jedes Jahr so meine Geheimecken, wo ich das dann auch machen darf und dann heute waren sie fertig. Ja. Und dann, welcher Zufall, düse ich natürlich noch kurz bei meinem Bäcker des Vertrauens bei Udins vorbei und habe uns noch ein bisschen Brötchen noch, hier noch, ne, so ein paar Dunkel. So beginnt ein schöner Sonntag, ihr Lieben. So.
Ja, das ist toll.
Ja, weil das ist so geiles Wetter und morgens ist es sowieso angenehm. Es ist, Leute, wir sind hier oben im Norden. Glaubt es oder nicht? Ich habe 14 Kilometer habe ich hinter mich gehört. Ich glaube, zwei Menschen mit verträumten Hundengesicht.
Die Stinksauerbahn, dass sie vor 8 schon aus der Tür mussten.
Nur die auch nicht so richtig wussten, was will der Alte jetzt hier von mir. Und ansonsten, das kann man sich so in Hamburg überhaupt nicht vorstellen. Wenn du selbst morgens um 5 um die Alster läufst, du hast da immer irgendwelche Leute, ist ja okay. Aber das genieße ich hier, dieses. Und dann die Vögel zwitschern. Die Vögel zwitschern aber so richtig. Da werde ich habe das aufgenommen, das werde ich nachher nochmal posten. So ein Vögelgezwitscher ist auch schön. Ne?
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja.
Dass die piepsen. Ne? Also, und wir sind ja absolute Stadtkinder. Das heißt, du ja nicht so, du bist ja
meine
schon.
Meine Wurzeln sind im Matsch.
Ja.
Ich habe Matschwurzeln.
Der ist ja hinterm Deich.
Ich bin Achterndiek.
Achterndiek,
in Vierlanden bin ich groß geworden.
Ja. Aber wir haben keine Ahnung, was wir da eigentlich für wunderschöne Tiere hören. Aber wir haben ja natürlich in der heutigen Zeit eine App, die
das
drin erklärt.
Das ist so geil. Von der NABU, da mache ich gerne Reklame, weil ich finde Naturschutzbund. Kostet wenig Geld, aber ein bisschen. Und das ist gleich eine Spende auch für die NABU. Da kannst du das runterladen. Und da kannst du Stimmvögel aufnehmen. Und dann auf Erkennen drücken und tatsächlich, also Singdrossel und all so ein Kram, manchmal sagt er, kann eine Singdrossel sein, kann aber auch ein Klaver sein, man weiß es nicht. Und wenn du die dann aber siehst, dann kannst du auch noch sehen, wie der aussieht, also toll.
Und die jetzt, das, was wir da so gehört haben, das war jetzt die doppelseitige Zwergpinscher-Meise
so,
oder was?
Irgendwie so, weiß ich nicht. Werde ich das. Ja, so, ihr Süßen, so beginnen wir
unseren Tag. Was ich so toll finde, ist, wenn man hier so ganz früh am Sonntagmorgen irgendwo unterwegs ist oder auch manchmal nachts, du hörst nichts. Also wir haben zwar eine Autobahn, nicht ganz so weit weg, aber wenn da dann auch mal nicht allzu viel los ist, dann ist das hier tatsächlich mal ruhig.
Ja.
Gerade wenn man dann so im Wald irgendwo steht oder Richtung Ostsee, dann gibt es Ecken, die wirklich ruhig sind.
Ja.
In Hamburg kenne ich ja immer nur diesen Dauerlärmpegel, den eben eine Stadt macht.
Genau.
Ne?
Ja.
Und also ganz ehrlich, diese Ruhe ist einfach unglaublich toll. Und
also
da haben wir jetzt die unglaublich tolle Überleitung.
Oh, das war schon eine Überleitung.
Ja.
Hey? Wow. Ja. Ich wollte nur noch mal kurz nochmal ein Lob auf die Ruhe. Dieses, was wir eben haben, ist, wir haben diesen Luxus, einen Blick aufs Wasser zu haben, einen Blick aufs Grün zu haben und dann diese Luft so. Und wenn man dann manchmal jetzt wird es wärmer, dann guckt man mal raus, sieht man ein paar Segelbötchen. Also eigentlich haben wir die pure Form von Entspannung und Runterkommen hier gebucht, ne?
Ja, so. Absolut.
Das also, ist, aber also, jetzt habe ich den Übergang kaputt gemacht, sorry. Oh, ja, ich kriege Ärger und nachher. Was meint ihr, wenn wir nachher fertig aufgenommen haben, was dann los ist?
Mhm.
Also noch ist sie ja lieb, ne? Aber wenn dann der Rekorder aus ist, du, oha. Jetzt kommt wieder.
Och nein, ich bin immer ganz pushig zu dir.
Bist du auch.
Na?
Es sei denn, ich unterbreche dich zu häufig, ja. So wie jetzt.
Ja, und wir sind ganz demokratisch.
Ja.
Ich sag, wo es längs geht und du folgst.
So
macht man das hier. Ja, also ihr Lieben. Na. Ihr habt wunderbare Kommentare zu unserer letzten Sendung. Da ging es ja um die Stille im Alltag und um eigentlich diese Nachteile, die es hat, dass jeder so vor sich allein rumprügelt. Mhm. Und wir hatten dann gefragt, wie macht ihr das, wie seht ihr das und so. Und da kamen ganz, ganz tolle Zuschriften.
Ja.
Und da gucken wir doch mal rein, weil da waren richtig gute Sachen. Ursula hat geschrieben, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Hört man doch nur noch Krieg, Politik und finanzielle Probleme. Einfach mal alles ausschalten, was uns belasten könnte, und raus in die Natur. Irgendwo hinsetzen und versuchen, an nichts zu denken. Mein Seelenbalsam war heute Morgen der Kuckuck, den wir im Wald haben. Einfach nur mal zuhören. Wünsche einen entspannten Sonntag.
Ha, danke.
Und das hat sie genau so geschrieben, wie wir das eben gesagt haben.
Genau.
Ne?
Ja, ja.
Fand ich toll.
Oh ja, so ein Kuckuck. Ne? Wenn du dir den anguckst, das ist ja nur so ein kleines Vieh. Aber macht gerade einen großer. Ne?
Ja. Ja. Ja, super. Ne?
Ja.
Ja,
ja,
und
schön.
Kuckuckseier und all sowas. Ein interessantes Vieh. Hm. Also wirklich. Ja. Wir haben ja auch einen, wenn man auf dem Balkon steht und man hört mal so richtig zu, dann hört man ihn auch.
Meine Oma
hat
gesagt, wenn du dein Geld in der Tasche hast, ne? Dann wird das mehr, das Geld. Habe ich als kleiner Junge geglaubt, hat aber nie geklappt.
Och, Mäuschen.
Nee, war so. Ich hab kein Groschen mehr.
Mhm. Aber das war jetzt wirklich, das war genau diese Sache.
Mhm.
Ne?
Gibt ja auch da wieder, ne, Klugscheißer jetzt, Achtung, Klugscheißer-Alarm. Diese wunderbaren Studien, wonach wirklich ein Blick aufs Wasser, auf Wald, und das muss jetzt nicht ein Riesenwald, das kann auch ein Park sein, kann auch irgendwo, dass das wirklich die Seele so beruhigt, dass zum Beispiel Menschen, die im Krankenhaus liegen und eben diesen Blick haben dürfen, auch aus ihrem Krankenbett, dass sie wirklich schneller gesund werden, als die womöglich auf Isolation oder sowas liegen. Ist ja klar, aber man kann es. Es ist nicht nur so romantisch, das ist auch nachweisbar.
Mhm.
Blick ins Grüne, aufs Wasser, wie auch immer, ist für den Körper und für die Seele einfach richtig gut. Deswegen auch in der Stadt, es gibt immer kleine grüne Oasen.
Ja, und wir haben, also als ich Kind war, Hamburg, Großstadt, und unser Blick von der Wohnung, in der ich ja mit meinen Eltern gewohnt habe und meiner Schwester, der war nun wirklich nicht berauschend. Auf der einen Seite auf dem Parkplatz und auf ein Hochhaus und auf der anderen Seite auf unsere kleine Straße und lauter Häuser.
Mhm.
Also und eine große Umgehungsstraße und eine Tankstelle und also wirklich so richtig, richtig Stadt.
Mhm.
Aber wir sind ja jedes Jahr so ein, zweimal nach Österreich gefahren.
Mhm.
Das war ja früher so ein bisschen üblich sowas und waren ja sehr lange und sehr viel in Tirol. Und da haben wir bei Leuten gewohnt und dieser Blick, dieser Moment, auf den Balkon zu gehen und über das gesamte Innertal zu gucken und die Kühe zu hören und die Kirchen am Sonntag, diese Weite auch zu hören. Du kannst ja Weite tatsächlich hören, weil jeder Klang so durch dieses Tal und so.
Ja,
es ist unglaublich.
Man kann Weite hören, schön.
Finde ich.
Ja, schön.
Und das war und diese langen Berge und also fantastisch. Und dieser Moment, mein Vater, der stand immer stundenlang draußen und hat das so genossen. Das war für ihn dieser Blick oder dieses Gefühl war für ihn richtig der Ausdruck. Er hat ja Schicht gearbeitet und das war für ihn das Größte eigentlich. Genau. Ne?
Du hast mich ja damals, hat Annika mich einmal mitgenommen genau da, wo ihr auch gewohnt habt, in dem Dorf, in Innsbruck, in der Nähe von Innsbruck. Und ich konnte so nachvollziehen, wir waren da mal über Ostern, ne? Und dann aber da waren schon die Wiesen haben schon geblüht und dann so eine Osterprozession und sowas. Und du sitzt dann draußen, genau mit dem, was du geschrieben hast, hast dann diese frische Semmel, diese Kaisersemmel, diese so, und dann so frische Marillenmarmelade selbst gemacht, Leute. Und dann guckst du da auf dieses Panorama.
Das ist toll, ne? Und deshalb war mir schon als Kind irgendwie klar, irgendwie so Landschaft, das tut einem irgendwie gut. Ja. Das konnte ich natürlich überhaupt noch nicht in Worte fassen, so. Bis ich das dann durch Psychologie so ein bisschen verstanden habe. Mhm. Aber dieses Gefühl und diese Sehnsucht, Landschaften zu sehen, das hat mich ja immer umgetrieben. Deshalb sind wir ja auch so viel unterwegs gewesen.
Ja, du warst ja immer der Antreiber und ich bin dir wirklich ewig dankbar, dass du mich da so mitgeschleppt hast. Ne? Weil so ich dann war ja eher der Typ, auch muss das sein, kurz
ist das so viel Geld, ist das so anstrengend
und so heiß und was soll das? Und ehrlich, ich bereue nicht eine einzige Reise und ich bin froh, dass wir das alles erlebt haben, alles, was wir erlebt haben.
Ja, vor allen Dingen auch Orte, die man jetzt nicht mehr so einfach bereisen kann.
89 waren wir mit dem Rucksack monatelang durch China. Leute, Shanghai, da waren wirklich noch Fahrräder, mehr Fahrräder als Autos. Da war ein Hochhaus, nämlich ein Hotel, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Anderes Thema.
Ja, aber trotzdem, Eva. Und zwar wieder, ich glaube, das ist wieder die gleiche Eva, die schon öfter geschrieben hat. Das ist die mit W, genau. Ja. Was ich ja irgendwie gut finde. Ja. Also, kann ich nicht ganz so bestätigen. Mhm. Also dieses, dass man so ein bisschen kalt und so weiter miteinander umgeht. Allerdings wohnen wir sehr ländlich. Mhm. Mhm. Und da quatscht man mit dem Nachbarn, mit den Zweibeinern und ihren Hunden. Ja. Bei meinen Kindern bin ich deutlich, wenn sie wieder WhatsAppen, da kommt dann das rote Telefonzeichen und das klappt wunderbar. Mhm. Mein Mann und ich sprechen und lachen viel miteinander. Wenn ich einkaufen gehe, versuche ich grundsätzlich freundlich zu meinen Mitmenschen zu sein. Mhm. Und da kann ich sagen, es kommt auch so zurück. Mhm. Recht hast du, Eva. Genauso sehen wir das ja auch, der Unterschied zwischen Hamburg und hier in Schleswig ist doll. Ja. Was ich liebe, die Ruhe in der Natur, wenn ich mit meiner Emma, als Erklärung ist ein kleines Hunde-Emoji dabei, ist das so, Emma ist der Hund. Ja. Hallo Emma, viele Grüße. Mhm. Unterwegs bin. Es ist herrlich, nichts zu hören, außer Vogelgezwitscher.
So.
Und ab und zu ein Mu oder Meh von den Weidetieren. Mhm. Habt einen schönen Tag und passt gut auf euch auf. Okay. Machen wir. Aber genau so sehe ich das auch.
Aber Binky Grünbaum, jetzt switchen wir mal zu Instagram. Wir sind Leute, wir sind ja sowas von... wie soll ich sagen, vernetzt, ne? Social Media mäßig. Ja,
nur aber, Quatsch, nicht rum, erzähl. Ja,
Binky Grünbaum hat geschrieben, ich kann nicht bestätigen, dass Gespräche seltener stattfinden oder unfreundlicher geworden ist. Ich erlebe viel Freundlichkeit und gute Kommunikation. Es stimmt natürlich, dass sehr viele Menschen zum Beispiel im öffentlichen Verkehrsmittel meist auf ihr Handy gucken oder Kopfhörer im Ohr haben. Das kann man doof finden, aber... Wenn Kommunikation stattfindet, erlebe ich sie immer als freundlich und zugewandt.
Ich denke auch, wenn sie stattfindet, und das denke ich auch, aber ich gehe mal davon aus, dass auch Binky oder Binky?
Binky Grünbaum.
Binky Grünbaum, ein toller Name, dass auch Binky selber ein freundlicher Mensch ist.
So.
Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn du freundlich mit Menschen umgehst, dass du eigentlich in 80%, 90% der Fälle auch wirklich was Freundliches zurückbekommst.
Wie es in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder raus oder so. Ne?
War das so kommen auch die Steine wieder raus. So,
genau. Aber dazu sagt Hortensie, wir sind ja beim grünen Hortensie 2407, aber mir fällt auch immer wieder auf, ein freundlicher Blick, ein fröhlicher Satz, und schon bin ich oft in einem Gespräch und dann erzählen einem fremde Menschen sehr viel von sich.
Richtig, genau.
So, als ob sie gewartet hätten, endlich zu reden über ihre Freude, aber auch über das Leid. Es gibt schon viele einsame Menschen,
schreibt sie. Ja. Darüber haben wir ja auch gesprochen letztes Mal und das ist, glaube ich, uns allen auch klar, dass viele Menschen, wenn sie rausgehen und eben bei Aldi an der Kasse stehen, das einzige Mal an dem Tag ist, wo die Menschen sehen. Ja. Oder wenn du mit jemandem im Bus neben dir anfängst, so leicht zu klönen über das, was du siehst oder so, dass du dieses Irritierte, aber Fröhliche manchmal dann mitbekommst, wie, und dass Menschen sich danach sehnen, sich auszutauschen. Mhm. Nur so ein bisschen, um das Gefühl zu haben, sie sind nicht mehr völlig alleine. Mhm. Ne? Claudia, wunderbar geschrieben. Seit Monaten ist mir ebenso aufgefallen, dass im öffentlichen Raum eine Stille eingekehrt ist, die ich als reduzierte Lebensfreude wahrnehme. Mhm. Gestern saß ich im Eiscafé mitten in Oldenburg. Sehr viele Menschen waren unterwegs. Nach dem visuellen Eindruck sollte sich, nach der Erfahrung, eine gewisse Lautstärke bemerkbar machen. Ja. Ich habe die Augen geschlossen. Beide Eindrücke passten nicht zueinander. Mhm. Das ist mir bereits auf Flohmärkten, Kaufhäusern und Restaurants aufgefallen. Mhm. Eine besorgniserregende Tendenz. Mhm. Lasst uns das Leben fröhlich und laut feiern. Ne? Liebe Grüße auch an die Welt da draußen.
Ja. Auch wie schön. Oh, das hast du schön geschrieben. Ja, lasst uns die Welt da draußen feiern.
Jo. Ja, genau so. Mhm. Ne? Und ich weiß gar nicht, wer das hier geschrieben hat. Weiß ich auch nicht. Nee, anonym. Nicht. Ja, anonym. Ja, macht ja nichts.
Egal.
Aber ich guck mal. Wir hatten da noch eins. Ich hatte noch einen. Hier, da war so was Tolles. Ach ja, Andrea hat geschrieben, die hat was zu dieser Kommunikation geschrieben. Mhm. Das, was wir eben gerade hatten, dieses Miteinanderklönen. Mein Beruf hängt mit Kommunikation zusammen. Mhm. Daher suche ich in meiner privaten Welt verstärkt Ruhe.
Ja.
Größere Menschenansammlungen bereiten mir aufgrund des Geräuschpegels öfter körperliches Unwohlsein. Mhm. Dennoch, egal wo ich mit Menschen zu tun habe, bin ich nett, höflich und aufmerksam. Mhm. Das kommt meistens gut an. Mhm. Freundlichkeit ist die höchste Form der Intelligenz.
Wow. Das nehmen wir, aber das glaube ich mal von dir.
Ja.
Finde ich toll. Freundlichkeit ist die höchste Form der Intelligenz. Ja, muss ich mir sagen lassen.
Ja,
zumindestens, gibt es ja auch sowas wie soziale Intelligenz, auf alle Fälle.
Aber das setzt voraus, dass du darüber nachdenkst, dein Gegenüber mit Respekt behandelst, ihm zuhörst und lernwillig bist. Also das setzt schon eine gewisse Intelligenz voraus, finde ich schon. Ja.
Aber dazu noch, also sowohl du als auch ich, es sei denn, wir sind wirklich mal muffelig, was relativ selten vorkommt.
Das da kommt schon, nie vor.
Nee, da muss ich schon bin vor, da muss schon vor ordentlich muffelig. Was passiert sein. Aber hör mal, grundsätzlich, wenn wir beide, und wir beide im Doppelpack, Leute, dann sind wir sowieso. Hm. Also da kriegen wir jeden weich. Erzähl mir gleich noch was zu.
Mit unerbittlicher Freundlichkeit werden dann nur die platt gemacht.
So, die können sich gar nicht gegen wehren. Die werden einfach zugeschüttet. ich mache es gar nicht so, wie soll ich sagen, gar nicht so bewusst oder mit Anstrengung oder ich nehme mir jetzt vor, freundlich zu sein, sondern ich gehe freundlich erstmal wirklich durch die Gegend. Manchmal weiß ich, ich sehe mich ja selten selbst so, dann sagst du manchmal, wenn du mich ankommst, was guckst du so böse oder so ernst? Und dann haue ich auch in mich an, nee, ich bin weder böse noch ernst, ich bin manchmal konzentriert und mit den ganzen Gedanken woanders. Und dann kann es sein, dass ich hier unfreundlich wirke. Aber tatsächlich nicht. Also von innen drin gar nicht bin. So, was ich sagen will, ist, mir fällt es null schwer, auch wenn ich auf Menschen zugehe oder neu in ein Team oder ein Projekt komme. Natürlich bin ich da freundlich und versuche möglichst schnell Bindungen aufzubauen. Das gehört mir nicht nur, weil ich Psychologe bin, das gehört einfach dazu. Und das ist auch Erziehungssache.
Ja.
Wir haben letztes Mal gesagt, dieses so Hand geben und Diener machen, das fand auf Gott. Die Generation meiner Eltern, so die das verlangt haben. Die Dressur kann man sich sparen, aber so das grundsätzlich freundlich auf andere Menschen, das wurde mir wie dir doch auch eigentlich in die Wiege gelegt. Ne?
Ja, aber ich wusste auch immer warum, weil ich ja gemerkt habe, wenn ich das getan habe, haben sich Menschen mir zugewandt.
Ja, ja.
Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann passierte gar nichts. Und wenn du das dann immer mitkriegst und immer tust und dann lernst du einfach, dass du so Verbindungen aufnehmen kannst.
Und das tut gut.
Ja.
Und du machst ja psychologisch immer die Sachen weiter, die dir gut bekommen.
Ja.
Und so eine Freundlichkeit, ein Lächeln, ein Lachen vom Gegenüber tun dir gut.
Mhm.
Und deswegen versuchst du es auch weiter.
Mhm.
Aber dazu Biene Fiene, Bienenfinde.
Auch süß.
Hat also bestätigt, dass wirklich die Kommunikation schwierig wird. Und dann schreibt sie, ja, leider ist das so. Wenn man dann noch Single ist und alleine lebt, hat man ganz verloren. Da kann man noch so offen und freundlich sein, nette Begegnung oder gar ein Kennenlernen ins Gespräch kommen, findet nicht mehr statt.
Mhm.
Ja, es stimmt. Also gerade Hamburg ist, glaube ich, die Single-Stadt in Deutschland schlechthin.
Mhm.
Und wenn du dann womöglich ein gewisses Alter hast, wo du dann das Gefühl hast, die sind sowieso schon alle mehr oder weniger vergeben. Ah, also ja, Biene Fiene, das kann schwierig werden. Ja. Trotzdem nicht aufgeben, no. Und ich finde dieses durch Tun, gemeinsames Tun, andere Leute kennenlernen. Und zwar so wirklich en passant, so nebenbei. Du machst Sport zusammen, du spielst zusammen. Gemeinsames Tun, Leute kennenzulernen, das ist einfach für mich immer noch der goldene Weg.
Ja, finde ich
auch. Du hast ein gemeinsames Interesse, du kannst dich austauschen und dann kann Kontakt passieren und dann können Freundschaften, vielleicht sogar Liebschaften entstehen.
Also ich denke, man sollte manchmal auch so sein Leben mal so ab und zu mal überprüfen und mal gucken, sind eigentlich so, wenn ich mich sehr einsam fühle oder alleine und ich denke, Mensch, also dieses Single-Leben passt mir nicht, dies passt mir nicht mehr, ob man da nicht wirklich die Voraussetzung mal ein bisschen ändert und sagt, also ich nehme Untermieter oder ich Untermieterin oder ich gehe jetzt am Hobby, was ich immer schon machen wollte, nach oder ich engagiere mich irgendwo, ich übernehme irgendeine karitative Aufgabe oder ich stelle irgendwie meine Arbeitskraft noch irgendwo anders zur Verfügung so. Oder ich wollte immer schon, keine Ahnung, Dänisch lernen oder sowas und dann mache ich das. Mhm. Dadurch lernt man wieder Menschen kennen und wenn man dann versucht, ein bisschen offen so zu sein, dann gibt es vielleicht auch die erste Gartenparty irgendwo und wer weiß, wer da aufschlägt. Man muss versuchen, dann so ein bisschen Networking zu betreiben. Also immer so einen kleinen Schritt weiter. Es sind nicht auf einmal 50 Freunde da, aber vielleicht erwischt man so ein paar, mit denen man gut zurechtkommt, wo man sich auch relativ wohl fühlt.
Ja.
Und das mal zu gucken. Internet ist auch eine Möglichkeit.
Natürlich.
Woher willst du wissen, wenn du Opernfan bist, dass in Wanne-Eickel auch noch einer lebt? Und mit dem hättest du...
Einer.
Ja, oder was der Teufel
wohnt. Ganz Wanne-Eickel.
Ja. Nein,
nee, ich weiß, was du
der genauso wie du gerne Opern von was weiß ich, wem gerne mag.
Du hast recht, das ist also, Internet auch richtig gut.
Ja, richtig. Ne? Und schon hast du jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Mhm. Und vielleicht triffst du dich dann eines Tages und überlegst, dass ihr zusammen mal in die Hamburger Staatsoper oder was geht. Das ist nur ein Beispiel. Es kann auch Fußball oder Olympia sein. Ich habe keine Ahnung. Oder eine Gemäldeausstellung oder ein Rockkonzert.
Ja. Wichtig ist, wirklich nicht aufzugeben. Also nicht sagen, oh, und die Welt ist schlecht, weil dann hast du so einen Teufelskreis. Ne? Und dann kann sich sogar etwas entwickeln, im schlimmsten Fall, was wir Sozialphobie nennen. Das heißt, dass du immer zunehmend das Gefühl hast, ich mag gar nicht rausgehen, ich habe sogar Angst und ich will eigentlich nachher gar keinen mehr treffen. Oder die sehen mir alle an, dass ich eigentlich einsam und verlassen und Single bin. So all solche Gehirngespinste, solche Gedanken. Weil nicht nur als Singles generell, wir reden ja ständig mit uns selbst. Und was für Müll wir oben im Kopf so uns erzählen. Du bist nichts wert, dich macht sowieso keiner, du kriegst sowieso niemanden und so. Diesen ganzen Schrott, der kann dazu führen, dass du dich wirklich immer weiter zurückziehst.
Mhm.
Ich sag's mal, ne, ihr Lieben, Sozialphobie ist eine Erkrankung und die kann man auch behandeln, jawohl.
Mhm.
Und dann geht's wieder ab zu den Kollegen, zum Psychologen, jo. Ja, ist doch so, bevor du dann, du guckst doch, gibt's da noch irgendwas Schönes vorzulesen?
Ja, Michaela hat was geschrieben, was ich auch irgendwie ganz gut fand. Das hat jetzt im Moment nichts damit zu tun, sondern mit dieser Separierung nochmal. Mhm. Wenn ich im Zug sitze, schreibt Michaela, sitze, habe ich auch Kopfhörer auf und Laptop oder Tablet vor den Augen. Ich lerne auf der Zugfahrt für die Schule.
Okay.
Ja, da möchte ich meine Ruhe und nicht abgelenkt werden. Das mache ich im Zug, damit ich anschließend Zeit für Familie und Freunde habe.
Schön.
Sonst müsste ich das Lernen auf zu Hause schieben. Mhm. Mir ist Kommunikation wichtig, aber manchmal möchte ich auch einfach meine Ruhe. Mhm. Hilfsbereit bin ich trotzdem immer.
Okay.
Und das finde ich gut, dass man die Stille oder Ruhe ist ja etwas sehr Erstrebenswertes. Mhm. In einer Zeit, in der es eigentlich immer zu laut ist, in der alle Ablenkung suchen und in der immer zu irgendwas dröhnt oder tutet, ist es eigentlich sehr, sehr schön, auch mal, wie wir vorhin gesehen haben, in die Natur zu gehen oder nur mal Piepmatt zu hören oder eben, wenn ich mich konzentrieren will, auch die Knödel auf die Ohren zu packen. Das finde ich, ich finde die Freiwilligkeit gut.
Ja.
Aber ich finde es schade, dass man eben in einem U-Bahn-Wagen fährt und du hörst nicht ein Gespräch. Nein. Der Laden ist voll. Es stehen die Leute und du hörst nichts. Sie unterhalten sich nicht, weil jeder die Dinger auf den Ohren hat oder am Handy daddelt. Das meine ich. Und damit, ich überlege manchmal, was für Auswirkungen das hat. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre und immer nur daddel und nichts höre, dann habe ich natürlich irgendwann auch einen bestimmten Eindruck von der Gesellschaft. Vielleicht sogar den Eindruck, dass ich eigentlich immer alleine bin oder dass es nur die Menschen gibt, zu denen ich eine Beziehung habe, aber dass ich natürlich Schwierigkeiten oder dass ich eigentlich sonst gar keine Menschen kenne irgendwie. Ich habe auch nicht das Gefühl, Teil der Gesellschaft zu sein, weil das ist ja ein Haufen Fremder. Und es wird immer schwieriger, kurze Beziehungen aufzubauen. Das geht auf dem Lande wirklich besser, in der Großstadt wird es schwieriger. Also. Und das haben die meisten uns ja auch bestätigt, die uns so geschrieben haben. Ne? Und das bringt uns jetzt zu dem Thema, was wir heute haben.
Doch schon eine halbe Stunde.
Ja, aber ich fand die Zuschriften alle gingen genau in diese Richtung.
Ich finde das vollkommen gut und wir wollen ja für und mit euch was tun.
Und das zeigt deutlich, dass jeder eigentlich abwägt, wann brauche ich die Solidarität mit anderen Menschen und wann möchte ich meine Ruhe haben. Und dieses Gemeinschaftliche hat ja immer, also wir möchten ja gern mit anderen Menschen zusammen sein, besonders gerne mit Menschen, die uns ähnlich sind oder die ähnlich denken oder die uns nicht anflaumen oder so und mit denen wir nicht sofort eine intensive Diskussion haben, sondern eigentlich mit denen wir irgendwie eine Verbindlichkeit aufbauen können. Das ist eine gewisse Solidarität. Und jetzt fragen wir unseren Psychologen, Herr Thiel, warum braucht der Mensch die Solidarität zu anderen?
Geht dafür bezahlt jetzt? Wenn ich Interviews gebe, nur gegen Bezahlung.
Echt? Das ist eine... Ein Raffi.
So.
Ja, du kriegst ein paar Mark 90.
Okay.
Ja.
Nee, aber es ist schon, das ist, also ich, und das finde ich,
ich würde sagen, Psychologe
hat
wieder
also ich bin jetzt vollkommen überrascht hier und bin vollkommen überfahren. So
die ganze Zeit quatscht er mir dazwischen, wird er mal gefragt, hat er nichts zu sagen.
Also, seht ihr, so geht es mir um, ja. So ich hier, ja. Für mich ausgegrenzt.
Na, kommen wir da mal langsam zum Potte da.
Oh, trink deinen Kaffee, ess dein Brötchen und dann
ist gut. Isst dein Brötchen.
Nein, du esst.
Ich esse.
Du esst. Nein, Ausgrenzung tut einfach weh. Also nicht nur so vom Gefühl her, sondern, und das ist, finde ich, ein super Forschungsergebnis, gibt es schon relativ lange das Ergebnis aus dem 2013/14, dass wirklich Menschen, die sich isoliert fühlen, die sich ausgegrenzt fühlen, Richtung Mobbing auch, dass sie das richtig auch körperlich als Schmerz empfinden.
Also Bauchweh oder?
Alles, was du willst.
Kopfschmerzen,
Bauchweh. Und umgekehrt, dass wenn Menschen sich aufgehoben fühlen, wenn es jemanden gibt, der dir zur Seite steht, auch im Krankenhaus oder auch normal Händchen halten, dich streicheln, dir zusprechen, dann wird dein Schmerzempfinden reduziert. Das heißt, du empfindest das Unwohlsein in dem Moment gar nicht mehr so stark, wie es vorher war. Ich verschone euch an dieser Stelle mit wunderbaren Experimenten.
Oh ja, bitte.
Vielleicht schicke ich noch einen Link dazu, aber es gibt es auch experimentell tatsächlich bewiesen. Genau das. Also nochmal, soziale Isolation, das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, triggert in deinem Gehirn die gleichen Areale wie ein Schmerz, wie ein Zahnschmerz, wie ein Dollarschmerz, wie als wenn dir jemand auf den Daumen gehauen hat, sonst wie was. Und da sagt dann die Kollegin, die das erforscht hat, eine Neuropsychologin, ja klar, das hat evolutionäre Wurzeln, weil der Überlebensvorteil damals, Säbelzahntiger und Co., in der Gruppe war natürlich wesentlich höher, als wenn du da allein durch den Dschungel gerobbt bist. Ne? Und es scheint, so sagt sie, ist ihre Interpretation, dass da genau diese Wurzel auch liegt, weswegen wir uns, wenn wir uns ausgegrenzt fühlen, weswegen wir auch leichter krank werden und weswegen wir wirklich, ja, Psychosomatik, das ist jetzt das Wort, was fallen muss, weswegen unsere Psyche denn sich auf den Körper auch niederschlägt.
Nun hast du das Ganze jetzt negativ angegangen, bist du das angegangen? Ja. Ich gehe das jetzt mal positiv an. Also die Solidarität zwischen Menschen oder ist zwischen Menschen oder von Menschen ist deshalb so wichtig, weil sie dadurch ihre Kräfte bündeln. Also wenn wir wieder die kleine Gruppe von Urmenschen nehmen, die da so durch...
Die Neandertaler.
Die sind ja noch ein bisschen später, aber noch früher, so Cro-Magnon oder was immer auch. Also wirklich so, ne, so stellt euch das vor. Die döseln da so durch die Pampa. Dieses Bündel, also... Ja. Die Frauen haben zum Teil das Getreide gemahlen. Mhm. Man hat Gerippe gefunden, die ganz dolle Abnutzung im Kniebereich und Rückenbereich hatten, weil die so gekniet haben und haben mit Steinen und so weiter das Getreide, was sie wild gefunden haben, Wildhirse und so weiter gerieben, um so einen Brei da zu matschen. Die Männer sind zusammen auf die Jagd gegangen, weil als Einzelner kannst du keinen Mammut jagen. Mhm. Aber mit einer Gruppe kannst du einen Mammut auf eine Klippe zu jagen und es dann runterschubsen.
Armes
Mammut. Ja, aber sich ernähren, haben die das so gemacht. Also das heißt, und jeder, der ausgegrenzt war, ist gestorben, weil er alleine nur von Barbieren, lass es Winter geworden sein, nicht mehr überleben konnte. Also. Das heißt, es war eine absolute Notwendigkeit, wenn wir schon bei Evolution sind, zusammen zu sein. Mhm. Ne? Ja. Und dieses auch gemeinsam dann die Tiere zu zerlegen und aus den Häuten und ich weiß nicht was, dann Kleidung zu basteln und all solche Sachen, das geht eben zusammen. Und da ist der Ursprung auch für verschiedene Berufungen, für Berufe und für verschiedene Gesellschaftsstrukturen. Und man hat dieses System eigentlich immer weiter getrieben, immer weiter. Man hat gesehen, dass man, je solidarischer man war, dann auch in Form eines Dorfes viel besser, wenn man sesshaft wurde, viel besser haushalten konnte und viel weniger Menschen gestorben sind. Es konnte sich jemand aufs Heilen konzentrieren und so weiter. Und das hat man weitergetrieben, bis es zur Städteentwicklung kam. Mhm. Und es gab Systeme, die dann wieder dafür gesorgt hat, dass es den Menschen besser ging. Also das bedeutet, dieser Solidaritätseffekt, den wir so in uns haben, dieses Gefühl, also Solidarität ist ja ein Gefühl, von Miteinander, das ist eigentlich ein Gefühl von Zusammenschluss.
Genau, von Geborgenheit.
Von Geborgenheit, Zusammenschluss, gleiche Ziele, gleiches Vorhaben, zusammen. Dieses Gefühl ist für Menschen unglaublich wichtig.
Das ist elementar. No? Elementar. Ja. Wenn du das nicht hast, oder deswegen nehmen wir jetzt auch mal einen anderen Aspekt, wenn du jemanden verlierst, passiert. Und den hast du sehr geliebt und den hast du verloren. Oha, da ist aber richtig Alarm, auch bei dir im Körper. Deswegen werden viele Menschen danach auch krank. Bei Älteren kennen wir das immer wieder, wenn jemand sehr lange mit seinem Ehepartner zusammen ist und der stirbt. Manchmal dauert es nicht sehr lange, dann stirbt der andere auch. Und das ist eben dieses Psychosomatische. Ne? Man weiß auch da, ganz unromantisch, dass die Entzündungswerte im Körper, kann man nachweisen, bei Menschen, die eben jemanden verloren haben, steigen.
Vor allen Dingen,
bist du anfälliger für Krankheiten und zack.
Vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass diese Beziehung gut war, dann ist das ja eine kleine Solidargemeinschaft.
Ja.
Es sind zwei solidarische Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Probleme des Lebens zu lösen. Ja. Und dieser Solidaritätseffekt, der wirkt sich ja wirklich auf den Menschen aus. Du merkst das im Krankenhaus, wenn du Paare siehst, Dann, das haben wir auch selber gerade erfahren, wir waren in dieser Woche beide zu einem Vorgespräch im Krankenhaus, in unterschiedlichen Krankenhäusern. Und das, wenn man da zu zweit ist, ist das schon ein ganz anderes Gefühl als alleine. Ich hatte ja die Krankenhausaufenthalte alleine gewuppt, weil es weil Corona war und Chili nicht mit durfte und so. Ja. Das ist ein ganz blödes Gefühl gewesen, aber jetzt mit Chili zusammen, also wir haben lustig geklönt und hatten wirklich Spaß. Also ja,
das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Annika hatte berechtigterweise, also es zu bammeln und mir ging es auch nicht gut. Man weiß nie, was einem da so alles so widerfährt. Aber so zu zweit, erstmal die Wartezeit ging irgendwie auch relativ. Dann wurden wir erst von, sollten wir erst da warten zur Aufklärung und dann sollten wir woanders warten, auch nochmal zur Aufklärung für die Anästhesie. Dann kam aber wieder die von den anderen sagen, ach Mensch, wir haben jetzt gerade einen Platz frei, kommen Sie doch nochmal zu uns, die Anästhesie, die kommt dann später. Wir düsen wieder
immer
so hin und her und sind wieder fröhlich und so. Und dann hatten wir auch wirklich einen ganz netten Arzt und mit dem haben wir auch so gelacht, dann nachher auch mit der Krankenschwester. Der hat nachher, weil er bei Annika Blut abnehmen ist, eine schwere Angelegenheit, der hat das gleich geschafft. Und dann hat er das goldene Ständchen, die goldene Nadel bekommen von uns. Und so haben wir den, glaube ich, auch einen schönen Tag. Dann saß mir nachher, weiß ich noch, ne, dann kam er nochmal und hat irgendwie, und eine Krankenschwester hat ihn dann so angeblubbert, irgendwie, was soll das denn? Und da habe ich zu ihr gesagt, komm, sei nett zu dem, der ist gut. Der ist kompetent, den brauchen wir. Lass den heilen. Und dann kam auf einmal eine Stimmung auf, auch mit dir zusammen, die so positiv war.
Ja, klar.
Und als wir dann auf Sachsen gewartet haben, haben wir uns erstmal hingesetzt. Und was machen wir beide? Trinken erstmal einen schönen Cappuccino, essen ein schönes Teilchen, so ein Stückchen Kuchen. Und dann hatten wir auch noch so einen netten Taxifahrer.
Ja, ein ganz netter.
Das ist jetzt unser Leib- und Magen-Taxifahrer, weil Annika muss ja mal wieder dahin. Den haben wir schon gebucht, sozusagen.
Ein ganz netter Typ, ja.
Und in diesem ganzen Elend, Thema Solidaritätseffekt, hatten wir im Nachhinein, du warst platt und kaputt und ich irgendwie auch, aber es war ein gutes Gefühl und ein gutes Erlebnis. Ne?
Mhm. Weil die haben sich alle unglaublich Mühe gegeben, sie waren alle nett.
Trotz Stress
und so und es war voll da und boah, ich hatte das ja noch in Corona-Zeiten in Erinnerung, da war gar nichts. Da schoben da nur alle Vermummten irgendwie so durch die Gegend und jetzt war das voll und wenn einem da so Menschen entgegenkommen mit eingewickelten Sachen, wir haben immer nur gesagt,
dem geht's nicht gut, selbst im Rutsch und
umwickelte Köpfe.
Ich glaube, wir beide im Doppelpack, das ging es ja gar nicht, weil für uns ist das normal.
Ja.
Aber am Ende war es dann auch, eigentlich sollten wir dann nochmal ganz am Ende nochmal auf Station und uns dann noch einen Termin zu holen und so. Und da sagte die nette Krankenschwester, sie sagt, wissen Sie was, das habe ich schon alles für Sie erledigt, Sie müssen da nicht nach oben. Hat gereicht heute, ne? Fahren Sie mal nach Hause.
Oh, wir waren so blöd.
Ja, wie nett ist das denn?
Ja, fand ich auch richtig nett und so, fand ich toll.
So, und das ist so ein, das meine ich mit Solidaritätseffekt. Mhm. Ich glaube, wir haben dem Arzt zumindest und auch einige schöne Momente, die wir ein bisschen abends noch erzählt haben, so, na, dass wir ein bisschen durchgeknallt sind, aber egal.
Ja.
Und so ist es denn auch. Und als ich dann so bei meiner Voruntersuchung so war, also Schilddrüse muss behandelt werden, ja, die ist zu dick und die muss raus, ist nichts Schlimmes, aber muss gemacht werden. Auch da hatte ich so einen netten, fröhlichen an der Rezeption, einen Krankenpfleger. Und wir kamen schnacken und sagte, ja, die habe ich doch schon mal gesehen. Ich so, ja, kann sagen, machen wir fest. Jo, genau und so. Und der war so fröhlich in diesem ganzen Elend. Und nachher hat er mir Blut abgenommen, auch gleich getroffen. Ich sage, auch Sie kriegen die goldene Nadel, wir führen Ihr Buch hier und am Ende des Jahres gibt es Medaillen. und ich sage, wirklich, ich muss es nochmal sagen, Ihre fröhliche Art, das ist, ich finde das so wunderbar in diesem ganzen Elend. Jo, sagte, was soll das denn? So, na, also, man muss ja mal so ein bisschen, also es ist doch schlimm genug hier alles.
Ja, man muss das ja auch irgendwie durchhalten. Auch die sind ja natürlich in einer Situation, die möchte ich, das mache ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Da zu arbeiten, also in dem Pflegebereichen, in den Krankenhäusern.
Ja.
Also, oh.
Aber das meine ich jetzt, nun sind wir beide zusammen sowieso. Wir sind da schon, wir haben Solidarität, ne? Wir waren zusammen.
Aber so empfindet man das auch, ne?
Und so finde ich das auch. Und ich sag's Freunden und jedem, der es hören will oder nicht hören will, achtet drauf, dass ihr, wenn es irgendwie geht, nicht alleine durchs Leben geht. Und das meine ich nicht nur Beziehung, also jetzt so Paarbeziehung oder sowas, was wir vorhin gesagt haben mit Freundschaften und all diesen Sachen. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, sonst gehen wir unter. Und das gilt nicht nur fürs Krankenhaus, es gilt auch für alle anderen Bereiche. Dieses zusammen sind wir stark. Ne? Das ist schon der alte Solidaritätsspruch. Gemeinsam sind wir stark. Da ist was dran. Und alleine bist du in der Regel schwächer.
Vor allen Dingen, wenn die Situation, egal was es jetzt ist, so ist, dass man vielleicht ein bisschen aufgeregt ist oder Angst hat. Also in den meisten Fällen kriege ich dann irgendwas nicht mit, weil ich dann so aufgeregt bin. Mhm. Und dann ist das toll. Aber wenn Tilly irgendwas hat, dann bin ich die Ruhe selbst. Also man kann für den anderen dann da sein. Und das finde ich toll. Und dann übernimmt man das auch dann. Und das Gute ist bei uns beiden, wir sind ja nicht nur ein Paar oder wir arbeiten zusammen, was beides gut geht, sondern wir sind ja auch noch gute Freunde. Und ich glaube, das hilft uns. Also dieses richtig gute Freunde zu sein, bedeutet dann auch richtig so füreinander da zu sein. Klar. Dieses Solidaritätsgefühl ist also wirklich sehr intensiv. Und das kannst du natürlich auch mit deiner Schwester, mit deinem Onkel, mit deiner Freundin oder Freundin haben. Ja. Das ist ganz egal, mit wem. Dieses wirklich sich gut kennen und füreinander einstehen. Ja. Ich habe so eine schöne, auf die Frage hier im Internet, habe ich so eine schöne Definition gefunden. Na? Ist Solidarität ein Gefühl? Es ist das Zusammengehörigkeitsgefühl. Solidarität ist ein Gefühl, und zwar ein Gefühl der Zusammengehörigkeit von einzelnen Menschen. Ach so, das war die Überschrift, Entschuldigung. Von einzelnen Menschen oder Menschengruppen in einem sozialen Ganzen auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten. Ja. Sie drückt eine gegenseitige Verpflichtung, eine Hilfs- und Opferbereitschaft aus. Mhm. Und das fand ich gut, das Letzte. Diese gegenseitige Verpflichtung, also so eine gewisse moralische Verpflichtung, und Hilfs- und Opferbereitschaft.
Opferbereitschaft auch im Sinne, ich nehme mir die Zeit für dich.
Ja.
Ich halte auch aus, wenn es dir nicht gut geht, wenn du mich, wenn du weinst, wenn du jammerst, wenn du Schmerzen hast, ich gehe dann nicht weg, sondern ich halte das mit dir aus. Vielleicht auch nochmal psychologisch, das heißt, wenn man jemanden, der dem es nicht gut geht, erwartet doch nicht, dass ihr sofort irgendwie, der erwartet auch nicht, dass du plötzlich eine super Lösung findest oder irgendwie.
Nein.
So. Manchmal ist das genau kontraindiziert, sondern das Aushalten. Mhm. Wenn jemanden verloren hat, das Aushalten im Schmerz, wenn jemand eine schlimme Diagnose bekommen hat, das mitteilen und aushalten und nicht gleich losquatschen und das kriegen wir schon hin und das wird und das Leben geht weiter, bla bla bla.
Was für ein Bullshit.
Diese ganzen Worthülsen, sondern da muss man ein Händchen halten, ein Küsschen geben, in den Arm nehmen.
Ja, das reicht.
Vielleicht gemeinsam ein Tränchen vergießen. Mhm. Also all diese Sachen gehören dazu. Das ist es.
Und das auch aushalten, denn nicht irgendwie nach einem Monat sagen, na also jetzt muss jetzt, aber mal langsam. Oder also das kann man dann wirklich auch mal knicken. Mhm.
Auch dieses Händchen halten, also nicht nur beim Krankenbett, aber auch gerade da. Auch das, ich verschone euch mit Ergebnissen, Forschungsergebnissen, was es wirklich war. Menschen, die dann den schlecht geht und du nimmst ihn Arm und du hältst das Händchen, denen geht es nachweislich besser.
Ja.
Herzschlag, all das normalisiert sich, sie fühlen sich wohl. Und das ist so simpel. Und ich weiß, ich gebe ja so in Krankenhäusern für Pflegekräfte auch sowas wie Supervision, dass gerade auch ältere Pflegekräfte sagen, ich bin Krankenschwester, Krankenpfleger geworden, damit ich auch mal Zeit habe, ein paar Minuten am Bett zu sitzen und zuzuhören oder Trost zu spenden, was ja heute kaum noch möglich ist, weil du musst ja den Ding machen. Mhm. Und da gibt es Schwestern, die sagen, mir ist das scheißegal. Wenn es ihm schlecht geht, wenn der im Sterben liegt, sonst was, dann setze ich mich ein paar Minuten dann so, Punkt.
Mhm. Ich war ja im Krankenhaus, als einer der Patienten gestorben ist. Mhm. Und die Schwester, eine Schwester für 60 Patienten, die hatte die Wahl. Es hat in zwei Zimmern geklingelt. Mhm. Und beides Schwerkranke, und sie ist erst in den einen und hat sie dann in den nächsten gegangen. Da war der Herr gestorben. Mm. Und die hat sich solche Vorwürfe gemacht. Wäre ich zuerst reingegangen, wäre ich doch zuerst reingegangen. Hätte ich doch. Aber es war Corona, es war, es waren keine Menschen da. Es, das war eine Katastrophe. Du weißt es ja noch. Das war letztes Jahr, im Februar, glaube ich. Das ging ja alles drunter und drüber.
Du hast Geburtstag in der Isolation gefeiert, ja.
Ja. Das war eine Katastrophe.
Ja.
Und das hat den Menschen so zugesetzt, die da gearbeitet haben. Und mit der habe ich mich noch sehr lange unterhalten, weil die war so richtig, die war so richtig down. Ich so, mein Gott, nochmal, es sollte kein Mensch alleine sterben, verfluchte Axt. Warum haben wir nicht wenigstens die Zeit, um uns wenigstens eine Viertelstunde damit hinzusetzen und beruhigend und so einzuwirken? Das kann doch nicht sein. Dafür habe ich doch den Beruf nicht gelernt.
Und das nimmt mir mit, diese Erfahrung. Mhm. Das ist eben das, wo ich dann, wenn ich mit solchen Leuten rede, wo ich dann das versuche auch zu relativieren. Aber das nimmst du mit. Da hast du ein Schicksal. Oder auch dieses Gefühl hast du, ich kenne einige Krankenschwestern und Krankenpfleger, wenn die nach Hause fahren, hast du nichts vergessen? Hast du alles richtig? Hast du so und so? Das heißt, die können auch nicht mal auf dem Nachhauseweg richtig abschalten. Leute, aber das ist ein Thema.
Das ist endlos und das ist noch endlos für sich. Aber es ist eben klar, das ist so wichtig, diese Solidarität. Ja. Und es war auch für, ich habe das ja gemerkt, das war so schwer, diese Zeit ohne Tele da zu verbringen. Wirklich auch in der Intensivstation und überall da zu liegen. Und da ist keiner, der das Händchen hält. Du liegst alleine und du liegst stundenlang und es guckt kein Mensch rein und kümmert sich. Und also,
ja, scheiß Corona.
Und das war doof. Und
das war übrigens für mich auch genauso blöd. Ne? Also was ich war da ja in der Nähe und habe probiert, aber es war keine Chance. Außer, dass ich mir das ja selbst auch noch geholt habe und dann auch noch in Isolation. Da ist natürlich die Technik ganz gut gewesen, dass wir zumindest dann telefonieren
Aber konnten. Du merkst, also man merkt an solchen Kleinigkeiten, wie wichtig für das Wohlbefinden diese Solidarität ist, dieses gemeinsame ein Ziel haben, gemeinsam auch gesund zu werden. Ja. Du kannst, wenn du alleine bist, hast du nicht ganz so viel Kraft. Also du musst dir irgendwie Unterstützung suchen.
Ja.
Irgendetwas, was dich da auch mitnimmt, um irgendein Ziel zu erreichen. Also alleine ist immer, das kann man auch.
Ja.
Man kann Dinge auch alleine schaffen, natürlich.
Und wie?
Und vieles und mehr, als man denkt. Aber es ist sehr viel angenehmer, doch irgendjemand an der Seite zu wissen, der vielleicht das gleiche Ziel hat. Ja.
No? Aber jetzt auch, jetzt langsam zum Abschluss, mein Schatz, wir haben bald 15 Minuten wieder voll.
Oh Mensch, wir haben euch wieder voll gesammelt, ne?
Aber dieses, um auch deutlich zu machen, also nicht jeder, ich weiß, dass uns auch viele zuhören, die eben keine Beziehung haben.
Ja.
Wir reden nicht nur von Liebesbeziehungen jetzt.
Nein, das, überhaupt
was
nicht.
Was wir am Anfang gesagt haben, dieses Freundschaften aufbauen, wo man dann auch wirklich weiß, das sind Freundschaften, wenn du weißt, also die sind dann auch da. Und die bauen sich auf, wenn man sie sucht. Ich sage es nochmal, durch gemeinsames Tun können auch Freundschaften entstehen, durch gemeinsame Interessen.
Ich wollte aber noch etwas noch sagen zu diesem Effekt, den ja Corona gehabt hat, dieses Einzelsein. Ich hatte etwas gefunden, was ich unglaublich schön fand. Und dann schloss die Welt die Türen und sagte, wir werden alles stoppen, alles, um unsere Schwachen zu schützen, unsere Kranken, unsere Alten.
Mhm.
Und kaum etwas in der Geschichte der Menschheit hat sich jemals mehr wie Liebe angefühlt. So habe ich das noch, hat das in meiner Umgebung keiner formuliert. Es entspricht aber eher dem, was ich so gedacht habe.
Und kaum hat sich etwas so wie Liebe angefühlt.
Ja.
Also dieses sich isolieren und damit andere Schwachen nicht angesteckt werden.
Ja.
Zu sagen, ich trage eine Maske und ich isoliere mich.
Ja. Und dieser, das ist der Solidaritätseffekt schlechthin.
Verstehe.
Und all die Leute, die da immer so gepöbelt haben und die Maske los, und das waren eigentlich die diese Solidarität auch so ein bisschen mit Füßen getreten haben, weil man hat damit wieder alte Schwache oder so doch ein bisschen gefährdet. Ne? Also die grundsätzliche, mal dahingestellt, was ist jetzt, das ist völlig belanglos jetzt im Moment, ob es da jetzt Fehler gab oder nicht oder sowas, mein Gott, so eine Pandemie hatten wir leider noch nicht oder Gott sei Dank noch nicht.
Ja.
Da ist natürlich leider einiges daneben gegangen, aber ganz egal. Aber grundsätzlich alles erstmal runterzufahren und sich Gedanken darum zu machen und zu sagen, wir müssen alle stoppen, wir müssen dies machen. Das fand ich, das ist ein großer Solidaritätseffekt gewesen. Ja. Und wir haben ja in Ländern, in denen das nicht so war, in denen die Länder wie Brasilien oder so, wo die Menschen sich nicht so solidarisch gezeigt haben oder von der Regierung dazu angehalten wurden, da sind sehr, sehr viele Todesopfer gewesen. Ja. Ja. Und das, also als ich den gelesen habe, darüber gestolpert bin, habe ich gedacht, ja, das ist ja wirklich was ganz anderes. Ne? Das ist ja eine völlig andere Sichtweise von dem, was wir immer so langläufig haben. Ne?
Klug.
Ja,
fand ich irgendwie. Mag ja, danke für das Zitat. Ich mag ja kluge Zitate, finde ich toll.
Mhm.
Okay. Ja. So, Mäuschen. Gibt es noch irgendwas Fröhliches zum Abschluss?
Nö.
Ich werde jetzt irgendwie müde, was?
Ich hatte einen gefunden, der zwar auch um die Solidarität geht, aber irgendwo dann doch wieder zu unserem alten Thema zurückkommt. Manchmal sollte man weder mit noch gegen den Strom schwimmen, sondern einfach mal aus dem Fluss klettern und Pause machen.
Oh, ich liebe das.
Und das fand ich gut. Also wenn man mal alle Solidarität oder alles mal so hinten anschließt, das, was wir vorhin auch gesagt haben, wo die Zuschriften auch waren, Kuckuck hören oder irgendwo so. Diese Pausen sind echt wichtig. Und erschreckend ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie sie Pausen hinkriegen. Gerade wenn sie immer so gedrillt sind, effektiv zu sein oder im Job oder immer zu irgendwas zu machen. Da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen. Wie schaffe ich das eigentlich, wirklich mal so Ruhe
einkehren zu lassen? Du kannst auch, gilt für unseren Job, also Psychologen, gilt für eigentlich für alle Jobs, die auch mit Menschen zu tun haben. Besonders für die Jobs. Du kannst nur geben, wenn du selbst gefüllt bist, wenn du selbst genug Energie hast. Wenn du auf Reserve läufst und da kommt noch jemand, der will auch noch mal was von dir, deine Aufmerksamkeit und deine Hilfe und sowas, dann kannst du irgendwann, dann wirst du nämlich selbst zum Hilfsbedürftigen. Und da musst du wirklich, da muss jeder drauf achten und das ist nicht egoistisch, wirklich zu sagen, ich achte jetzt auf mich selbst und ich merke, ich brauche jetzt meine Zeit für mich.
Das gilt auch für Familienmitglieder.
Oh, ja.
In Familien, wo immer, wo du meinetwegen unter Mehrfachbelastung leidest. Du hast einen Job und eine anstrengende Familie und du pflegst noch irgendeinen Familienangehöriger. Du hast mehrere Kinder und da ist immer Chaos und du hast wirklich keine Zeit.
Ja.
Da ist schon die Zeit, die du dir nimmst, um irgendetwas, was weiß ich, eine Gesichtsmaske zu machen oder sowas, ist dann schon die Ausnahme.
Oder du flüchtest aufs Klo,
ja, sowas.
Um da in Ruhe mal eine Zeitung zu lesen oder sowas. So.
Und wo dich mal jemand nicht immer schnürt und du das Gefühl hast, es zupft jemand an dir.
Genau. Das wäre auch noch ein schönes Thema. Da gucken wir mal. Vielleicht ist das mal.
Mal gucken.
So, ihr Süßen, wir schnuggeln jetzt noch ein bisschen, haben wir noch. Und der Flieder duftet immer noch.
Der duftet ja alles
drauf. Und es war doch ein bisschen früh heute Morgen. Ich glaube, ich werde mir, und das ist ein Luxus, ihr Lieben, sich nach dem Frühstück noch so ein Stündchen hinzulegen.
Das ist eine gute Idee, das mach mal.
Na, mach ich auch. So. Ihr Lieben, wie immer, wir freuen uns über die vielen Kommentare, wie beim letzten Mal auch. Ihr seid toll.
Ja.
Wir haben sowieso die beste Community. Also wir haben wirklich keine Doofen. Also sowieso nicht, aber auch nicht so mit blöden Kommentaren oder ich muss da nichts, es gibt ja andere, da muss immer so löschen, weil die Kommentare so scheiße sind. Nichts, null.
Nein, wieso, es sind tolle. Wir haben so viel Auswahl da gehabt, auch wir wussten gar nicht, was wir alles vorlesen wollten.
Genau.
Ich war da ganz, ganz, ganz fröhlich und habe gedacht, so tolle Sachen. Also ihr Lieben, wenn ihr mal so überlegt für unsere nächste Sendung, wenn wir uns mal um die ruhigen 5 Minuten kümmern.
Um die Auszeiten.
Denn erzählt doch mal, wie ihr das macht. Also wir haben ja schon gehört, den Kuckuck anrufen und oder die Ruhe genießen. So. Wie schafft ihr das, dann auch wirklich runterzukommen?
Ja.
Wie macht ihr das? Meditiert ihr oder
backt ihr einen Kuchen?
Ja, backt ihr einen Kuchen oder zieht ihr euch Rosamunde Pilcher rein oder guckt ihr irgendwie einen Actionfilm oder kloppt ein Klafter Holz oder was macht ihr so? Oder fahrt ihr Fahrrad oder wie kommt ihr runter, sodass ihr wirklich das Gefühl habt, so jetzt ist mal wirklich Schluss mit lustig. Also jetzt bin ich für mich und ich tue mir was Gutes. Wie tut ihr euch was Gutes? Das würde mich mal interessieren. Mich
auch. Was sind eure Erholungsoasen so im Alltag? Genau. Da schnacken wir das nächste Mal drüber beim
Psychologen beim Frühstück.
Machen wir. Euch einen schönen sonnigen Sonntag.
Bis dann. Eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.